Ja, bis später.
Bis später.
So, wir haben großartig gespeist, italienisch, wie es sich gehört. Und haben dazu auch eine gute Flasche Wein getrunken. Und jetzt sind wir in Runde 2 angekommen. Und ich habe ein Thema vorbereitet und ich muss zugeben, ich kann es nicht mal komplett fehlerfrei aussprechen. Dafür brauche ich Basti.
Das ist ja was ganz Neues. Also es geht um Torsaden. Torsade Pointe, Torben.
Ich werde es im Verlauf dieses Beitrags nur noch Torsade nennen. Es ist ja irgendwie so der Endgegner eines jeden Reanimations-ACLS-Trainings. Immer wenn irgendein Team gut performt hat, kommt irgendwer der Instruktoren auf die Idee, eine Torsade einzuspielen. Und dann muss man die Blickdiagnose haben und Magnesium geben. Und viel mehr wissen die Leute meistens gar nicht über Torsaden. Und das wollte ich mir mal ein bisschen genauer anschauen, oder wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen und so ein bisschen herausarbeiten, was sind überhaupt Risikofaktoren für Torsaden, wann treten sie auf, wie sehen sie aus und wie behandeln wir Torsaden. Erstmal zur Wortherkunft von Torsaden. Basti, sag's nochmal.
Torsade Pointe.
Genau das ist Französisch, wie man unschwer hört, und heißt direkt übersetzt so viel wie Spitzentwist.
Das hingegen ist offensichtlich Deutsch.
Ja, korrekt. Die deutsche Bezeichnung, die korrekte wäre Spitzenumkehrtachykardie, so kannte ich es auch. Oder Spindeltachykardie oder Schraubentachykardie. Die beiden kannte ich noch nicht, die habe ich jetzt erst
nach der Flasche Rotwein ergänzt.
Torsade Pointe.
Alle diese Begriffe beschreiben ja aber im Endeffekt das EKG-Phänomen, was wir sehen. Es handelt sich um eine ventrikuläre, also eine Breitkomplex-Tachykardie mit polymorphen QRS-Komplexen, und die schwellen so oszillometrisch wellenförmig an und ab und rotieren um die isoelektrische Achse. Und dadurch haben wir dieses Spindelphänomen.
Pinadox, der Abstraktismus-Vorstellungspodcast.
Abstrakte Kunst. Ja.
Spindel du mal um die isoelektrische hier.
Beschrieben wurde die Rhythmusstörung tatsächlich das erste Mal von Herrn Schwarz, der Deutscher war, aber der Namensgeber war dann leider, für mich leider, ein französischer Kardiologe.
Soll ich wieder?
Ja,
ich François Dessertin. Ah,
danke.
Was er gesagt hat.
Genau. Die Ätiologie, und das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, ist immer das Long-QT-Syndrom. Ja, also es gibt Torsaden nicht in einem anderen Zusammenhang. Und das Long-QT-Syndrom kann man in zwei verschiedene, kleiner Exkurs, Long-QT-Syndrom, in zwei verschiedene Ätiologien einteilen, nämlich einmal das ererbte Long-QT-Syndrom, also das kongenitale, und das erworbene, wobei das erworbene viel, viel häufiger ist als das ererbte. Das ererbte, da gibt es einige seltene Mutationen. Mittlerweile ist eine Vielzahl identifiziert, wobei man die trotzdem noch in zwei Hauptgruppen einteilen kann. Einmal Romano-Ward-Syndrom, das sind 70%, sind auch mehrere Mutationen, die zu diesem Romano-Ward-Syndrom führen. Die sind autosomal dominant und haben sonst keine Symptome außer dieses verlängerte QT-Intervall. Und dann Javel Lange-Nielsen Syndrom, das sind 7%, und die, das ist rezessiv vererbt, und die sind schwerhörig.
Fun Fact, darf man auch für die Vorbereitung zur Kardiologenprüfung gerne auslassen.
Okay, so selten ist es. Genau. Dazu gibt es noch viele seltenere Syndrome, die jetzt wirklich das Ganze sprengen. Ich habe das Ganze auf Orphanet nachgeguckt. Das ist so eine Homepage nur für seltene Erkrankungen. Das erworbene Long-QT-Syndrom ist deutlich häufiger, weil eine Vielzahl von Medikamenten halt zu einer QT-Zeitverlängerung führen kann. Und das muss man, das ist, finde ich, super schwierig auf dem Schirm zu haben, weil wir haben da Antibiotika, das ist eine Sache, die ich sogar noch weiß. Gerade die Chinolone und die Makrolide machen das. Da habe ich von Basti mal gehört, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die sagen, Makrolide sollte man eigentlich nur unter Monitorüberwachung geben.
Yep.
Antidepressiva, die Trizyklika ganz typisch.
Kurzer Zusatz noch, also vor allem Patienten mit kardialen Vorerkrankungen, darum geht es, ne? Die, wenn die Makrolide kriegen und vielleicht noch Polypharmazie betreiben, dann sollten, also wenn man ein Monitorbett hat, dann ist nicht dumm.
Ja, dann Antidepressiva, also die Trizyklika machen das, aber auch SSRIs, also Citalopram ist ja das, ich glaube, das am meisten in Deutschland verschriebene Antidepressivum, und das macht das zum Beispiel auch. Nahezu alle Antiarrhythmika, außer die Klasse 1, also die Natriumkanalblocker, also Amiodaron, fast alle Antiarrhythmika und jetzt wird es wirklich kompliziert. Furosemid, HCT, Methadon, Lithium, Sevofluran, Pantozol, Tacrolimus, Tamoxifen. Ihr merkt, es ist irgendwann folgt es auch keiner Systematik mehr. Es gibt einfach super viele Medikamente, die im Endeffekt potenziell eine QT-Zeitverlängerung machen können.
Haidol kann man vielleicht noch namentlich erwähnen.
Ja.
Am Ende ist es meistens so, der Mix machst, ne? Die Leute haben dann irgendwie sowieso schon Amiodaron, kriegen doch ein Antidepressivum und dann kommen sie mit der Pneumonie und kriegen vielleicht dann noch ein Makrolid dazu und dann wird es interessant.
Ja, und jetzt machen wir das Ganze noch unübersichtlicher. Wenn du jetzt auch noch andere Medikamente, die keine QT-Zeitverlängerung machen, aber die hepatische Metabolisierung verlangsamen, drauf gibst, die hepatische Metabolisierung von diesen QT-Zeitverlängernde Medikamenten, dann erhöht das Risiko auch wieder. Also im Endeffekt haben wir eine unendliche Liste bei der heutigen Polypharmazie, eine unendliche Liste an Medikamenten, die das im Endeffekt machen können. Und dazu kommen weitere Risikofaktoren, die Patienten so mitbringen. Weibliches Geschlecht, Alter, und da reden wir schon bei Patienten, die älter sind als 65, Herzerkrankungen wie Herzinsuffizienz oder eine KHK, Elektrolytstörungen, Hypokalämie, Hypomagnesämie, Hypokalzämie und Bradykardien. Die Symptome, und das macht es noch schwieriger, die Patienten sind meistens asymptomatisch. Manchmal haben sie in der Vergangenheit Synkopen, Palpitationen. Bisschen eindeutiger sind vielleicht Patienten mit Zustand nach Kammerflimmern oder Reanimationssituationen. Aber das ist ja auch nicht so häufig. Und Synkopen sind ja meistens unklarer Genese am Ende und unspezifisch. Ja. Kommen wir zur Diagnose, und da wird es beim Long-QT-Syndrom, finde ich, nicht viel einfacher, zumindest als Nicht-Kardiologe, weil eigentlich das verlängerte QT-Intervall sollte ja ganz einfach sein. Das Problem ist aber, dass die QT-Zeit herzfrequenzabhängig, alter- und geschlechtsabhängig ist. Das heißt, eigentlich müsste man eine Berechnung anstellen, die meine Kopfrechen-Skills übersteigen, und dazu gibt es dann auch noch Risikoscores. Für den klinischen Alltag habe ich mir was anderes gemerkt. Für Frauen ist eine QT-Zeit länger als 460 Millisekunden und für Männer eine QT-Zeit länger als 450 Millisekunden. Auf jeden Fall etwas, was einen aufhorchen lassen sollte und mal drauf gucken lassen sollte. Ab 500 ist es auf jeden Fall
wichtig hierbei zu erwähnen, dass man, wenn man dann jetzt Werte hat, die einen aufhorchen lassen, wird man die ja in den allermeisten Fällen den Ausdrucken entnehmen auf den EKG-Streifen. Wenn man da suspekte Werte hat, sollte man die auf jeden Fall nochmal nachmessen. Da gibt es auch relativ leicht über Google zu findende Rechner, die dann eben frequenzadaptierte QTC-Zeiten ermitteln. Das sollte man erstmal dann machen, bevor man Pferdescheu macht, weil die Berechnung der EKG-internen Software da häufig nicht so ganz präzise ist.
Ja. Was ich eine ganz gute Faustformel finde, wenn man so zwei QRS-Komplexe sich anguckt und sich dann die Mitte zwischen den beiden vorstellt und die T-Welle hinter der Mitte ist, dann ist es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit pathologisch. Das kann man so, finde ich, so als Blickdiagnose sich ganz gut merken. Auch dann muss man natürlich noch genauer nachmessen, aber ja. Die Epidemiologie, die genaue Prävalenz ist komplett unklar. Bei den Kongenitalen kann man es ungefähr schätzen, aber die Schätzung liegt zwischen 1 zu 2000 bis 1 zu 20.000, je nachdem, in welcher genetischen Bevölkerungsgruppe wir uns befinden, also eine riesige Unschärfe. Und bei den erworbenen, also bei den Medikamenteninduzierten, ist es völlig unklar, weil es ganz oft nicht diagnostiziert wird. Europäische Zentren beschreiben die Häufigkeit der Torsade mit 0,8 bis 1,1 Millionen Personenjahren. Also so selten kommt es vor. Am Ende sind Torsaden einfach sehr, sehr selten. Das muss man festhalten. Ich habe persönlich auch noch nie eine live gesehen. Also ich habe EKG-Ausdrücke im Nachhinein gesehen, aber noch nie eine live. Hat einer von euch schon eine live gesehen?
Ja, einmal.
Ja, ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber retrospektiv hat man die dann gefunden. Mhm. Im Monitorausdruck, ja.
Ja. Die Pathophysiologie, der Mechanismus, muss man sagen, ist nicht bewiesen, sondern wird nur angenommen und ist unabhängig davon, welcher Ätiologie es ist. Also es ist völlig, der ist der gleiche Mechanismus, egal ob es kongenital oder erworben ist, die QT-Zeitverlängerung. Im Endeffekt werden die kardialen Kaliumkanäle beeinträchtigt, namentlich die HERG-Kanäle, das ist so ein bisschen Nerdwissen. Das führt zu einer verzögerten Repolarisation und damit zu einer verlängerten Plateauphase im Aktionspotenzial. Am Ende ist die Repolarisation verlängert. Und dann kommt es zu einem sogenannten R auf T Phänomen. Das heißt, wir haben aus irgendeinem ektopen Zentrum einen QRS-Komplex genau in diese Repolarisationsphase. Und dadurch kommt es quasi zu dieser ungerichteten Erregung und dieser Torsade. Und das ist jetzt auch der erste Aha-Moment, den ich als Notfallmediziner, Anästhesist bei der Recherche hatte, nämlich ein Großteil der Torsaden konvertiert wieder spontan zurück in den Sinusrhythmus. Das heißt, die sind gar nicht immer gefährlich. Viel, viel weniger degenerieren dann aber weiter zum Kammerflimmern und die sind dann wirklich gefährlich, weil wir dann natürlich in eine Reanimationssituation kommen. Die Symptome sind genauso unspezifisch wie beim Long-QT-Syndrom und am Ende alle auf die insuffiziente Hämodynamik zurückzuführen. Palpitationen, Synkopen bis hin zum Herz-Kreislauf-Stillstand. Da muss man auch wieder sagen, das war auch so ein Aha-Moment, Torsaden können Auswurf haben. Ich finde, das geht so in diesen ACLS-Trainings und in diesen Notfallmedizin-Trainings oft verloren, dass das ein Rhythmus ist, der potenziellen Auswurf haben kann. Ich habe das vorher immer so in diesen Kammerflimmern, in diese Kammerflimmerschiene reingesteckt. Diagnose ist halt das typische EKG-Bild, da haben wir oben schon drüber geredet, also polymorpher Kammerkomplexe, die halt kontinuierlich um diese isoelektrische Linie sich drehen. Und das ist auch wieder so eine Punchline. Torsaden können nur aus dem Sinusrhythmus auftreten. Das heißt, das, was man manchmal so von den Instruktoren in den Reha-Trainings kriegt, dass es am Ende einer Reanimation nochmal eine Torsade kommt, nachdem man das Flimmern schon dreimal geschockt hat, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich oder eigentlich ausgeschlossen. Und dann kommen wir auch schon zur Therapie. Großteil ist selbstlimitierend. Wir müssen aber, wenn wir eine Torsade wirklich live am Monitor sehen, erstmal uns darüber im Klaren werden, hat der einen Auswurf oder hat er keinen Auswurf? Wenn der keinen Auswurf hat, sind wir im ACLS-Algorithmus des Kammerflimmerns bzw. des schnellen Rhythmuses ohne Auswurf, also egal ob VT oder Kammerflimmern, und dann defibrillieren wir den. Wenn er einen Auswurf hat, dann ist tatsächlich die Kardioversion empfohlen. Das heißt, wir würden mit 100 Joule synchronisiert kardiovertieren. Und neben dieser Elektrotherapie kommen wir dann zur medikamentösen Therapie. Und da ist ja auch das, was wir vielleicht aus den ACLS-Kursen schon mal kennen, Magnesium. Magnesium kriegen die, egal ob hämodynamisch stabil oder instabil, kriegen alle Patienten mit einer Torsade. Empfohlen wird hier 2 Gramm als Push-Dose, 2 Gramm Magnesium und danach als Infusion kontinuierlich. Und wir streben hier einen Magnesiumspiegel von größer als 2 Millimol pro Liter an. Größer als 3 wird er nicht empfohlen, weil wir dann ab 3,5 tatsächlich ernsthafte Vergiftungsentscheidungen kriegen. Beim Magnesium sehr eindrücklich, weil ich es gerade gesehen habe, was schon ein bisschen früher auftritt als 3, ist die Areflexie, weil einfach die Reflexe weggehen. Das sind, glaube ich, auch erstmal die wichtigsten Kernpunkte und das ist ja auch das, was man so noch aus dem AZS-Kurs in Erinnerung hat. Strom, da wichtig, einmal gucken, hat er Auswurf, wenn er Auswurf hat, kardiovertieren und wenn er keinen Auswurf hat, defibrillieren und Magnesium dazu 2 Gramm Push. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wir müssen nämlich auch die anderen Elektrolyte möglichst im Normalbereich halten oder eher im hochnormalen Bereich. Das besonders bei Kalium. Wir haben schon gesagt, bei der Pathophysiologie, es geht um Kaliumkanäle. Wir streben bei diesen Patienten, um erneute Torsade zu vermeiden, einen Kaliumspiegel von 4,5 bis 5 Millimol pro Liter an. Patienten, die trotz des Magnesiums und der normalen Elektrolyte wiederholt Torsaden kriegen, bei denen kann es eine Option sein, die Herzfrequenz anzuheben. Gedanke dahinter ist, dass durch eine höhere Herzfrequenz die QT-Zeit kürzer wird und durch die kürzere QT-Zeit die Wahrscheinlichkeit für eine Torsade einfach geringer wird. Natürlich setzen wir auch alle QT-Zeit verlängernden Medikamente ab, um das erworbene Long-QT-Syndrom quasi zu beheben. Und dann kam so das nächste, was ich sehr, sehr spannend fand, ist nämlich die medikamentöse Therapie. Normalerweise würde man ja zu Amiodaron greifen. Nun interagiert Amiodaron aber leider mit den Kaliumkanälen und macht damit auch wieder Long-QT-Syndrom und führt damit zu einer eher höheren Wahrscheinlichkeit für eine wiederholte Torsade oder dass sie bleibt. Deswegen ist hier tatsächlich Lidocain aus theoretischen Überlegungen der Vorzug zu geben, weil Lidocain wieder Natriumkanäle blockt und eher QT-Zeit verkürzende Eigenschaften hat. Das heißt, das wäre tatsächlich mal eine Indikation, Lidocain Amiodaron vorzuziehen. Ich glaube, das sind schon so die Kernpunkte der Therapie. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also normale Elektrolyte, Magnesium, Strom und wenn es dann zu wiederholten Auftreten kommt, dann gerade Bradykardien beheben, also gegebenenfalls Herzfrequenz anheben. Da kann man sich das zum Beispiel denken, durch Alupent könnte man eine Herzfrequenzsteigerung erreichen. Dobutamin, Low Dose, führt auch gut, zumindest im intensivmedizinischen Setting, zu einer Herzfrequenzsteigerung. Aber theoretisch auch Pacing. Wer das macht, ist natürlich, glaube ich, eher selten, aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Alle QT-Zeit verlängernden Medikamente absetzen und wenn man medikamentös irgendwas machen möchte, dann eher Lidocain statt Amiodaron. Habe ich was vergessen, Jungs?
Nö.
Ja. Wahrscheinlich wird man, wie ich das vorhin schon mal ganz kurz gesagt hatte, oder so, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich tatsächlich mal zu einer laufenden Torsade kam, sondern häufig hat man dann das entweder eben als Ursache einer Reanimationssituation retrospektiv identifiziert oder als Ursache für die kurzzeitig bestehenden Beschwerden, bevor, wie du vorhin richtigerweise sagtest, dann recht häufig die Konversion in einen Sinusrhythmus erfolgt, was letztlich dann aber nichts daran ändert, dass das Long-QT-Syndrom ursächlich ist und die eben genannten Problemfelder genauso adressiert werden müssen, aber dass man so die Torsade akut therapiert, wird relativ selten vorkommen, nach meiner Erfahrung.
Ja, also ich glaube, das kann man, wenn man jetzt, wir sind jetzt ja alle nicht die uralten Ärzte, aber wenn man sieht, wie viel Jahre präklinische und klinische Erfahrung denn doch hier am Ende zusammensitzen, kann man schon sagen, wenn keiner eine Torsade schon mal live am Monitor gesehen hat, dass es einfach super selten ist und dass das auch echt selten vorkommen wird. Ja, soweit mein kleiner Exkurs zur Torsade. Und das Codewort für den Torsadenbeitrag ist in Anlehnung an unseren Trip und wo wir hier gerade sind, Hearts Failure, also wie der Berg und das Versagen.
Wie der Berg oder das Mittelgebirge?
Mittelgebirge, Entschuldigung, ach, nur von Klugscheißern umgeben.
Brocken, Diggi, Brocken ist der Berg, Diggi.
Das ist ja auch so mittelwichtig jetzt der Unterschied.